Sie hören eine Sendung von DRS2.
Es ist 9 Uhr und 6 Minuten. Zu DRS2 à la carte begrüßt Sie Elisabeth Glattfelder. Wussten Sie, dass Friedrich Glauser auch Gedichte geschrieben hat? Bernhard Echter, der Herausgeber der Werke des Schöpfers von Wachtmeister Studer, stellt sie vor in Reflexe im Gespräch mit Hadi Ruess. Um 10 Uhr erwartet sie wie jeden Morgen die Hörbox mit einem Tipp für ein Hörbuch. Und jetzt geht es darum, dass sich Arzt und Patient oft nicht verstehen. Wer kennt nicht das schlechte Gefühl nach einem Besuch im ärztlichen Sprechzimmer, nicht verstanden worden zu sein? Und wenn die Verständigung am Krankenbett und im Notfall nicht klappt, kann es für einen gar lebensgefährlich werden. Der Mediziner Dietrich Grönemeyer legt in seinem Hausbuch der Gesundheit ein Werk vor, das die Gesprächskultur über medizinische Probleme verbessern soll. Denn, so sagt der Radiologe aus dem Ruhrgebiet, eine bessere Verständigung sei die Grundlage für eine humanere Medizin. Sabine Bitter hat den Sachbuchautoren, der als populärster Mediziner Deutschlands gilt, zum Gespräch getroffen.
Herr Grönemeyer, Ihr neues Hausbuch der Gesundheit eignet sich fürs tägliche Krafttraining. Es ist 600 Seiten dick und über 1 Kilogramm schwer. Mit diesem Wälzer wollen Sie Patientinnen und Patienten in die Lage versetzen, sich mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin besser verständigen zu können. Aufgrund dieses dicken Buches ist da eine große Lücke offenbar.
Die Lücke ist sicherlich dort, wo der mündige Patient eigentlich gefragt ist, mehr zu wissen über seinen Körper, mehr über das Herz, die Wirbelsäule, Magen, Darm, um dann zu wissen, wie funktionieren diese Organe, was ist das für eine Erkrankung, was kann ich selbst tun und wann muss ich eigentlich zum Arzt und auch verstehen, was der Arzt da eigentlich macht. Beispielsweise, was ist eine Endoskopie, ein Kernspintomograph und was für Diagnostik bekomme ich da und warum brauche ich, wenn ich das Wissen habe, eigentlich auch dann weniger Angst zu bekommen.
Das heißt, Sie liefern fürs erste Mal ganz grundlegende Informationen, die sich jeder holen kann, der lesen kann.
Genau, also ganz einfach, wie ist beispielsweise das Herz aufgebaut, wie ist es eingebunden in den Kreislauf, was ist ein Herzinfarkt, was ist Bluthochdruck, was würde der Hausarzt eigentlich jetzt machen, was würde der Facharzt dann weiterführend unternehmen und welche Medikamente sind so üblich und wie wirken die eigentlich und was kann eigentlich auch die Naturheilkunde dann auch entsprechend bewirken, wenn ich mich darauf einlasse.
Sie sagen, viele Menschen wüssten besser Bescheid über ihr Auto als über ihren Körper. Wie zeigt sich das jetzt zum Beispiel bei Ihnen in der Arztpraxis im Ruhrgebiet?
Ja, wenn die Bremsen quietschen, dann weiß man, aha, sind die Scheibenbremsen. Und dann geht man in die Garage, geht man zum Werkstattmeister, lässt sein Auto reparieren, aber kann über die Bremsen reden, kann auch über die Motorisierung reden und weiß auch, wenn der Motor stottert, dass es vielleicht am Vergaser oder an den Zündkerzen liegt. Das wissen wir beim menschlichen Körper eigentlich nicht. Wir haben eher Angst, wenn wir Schmerzen im Rücken haben, dann wissen wir nicht, dass 80% des Rückenschmerzes auf Muskelverspannungen zurückzuführen sind. Und das zu ändern, eben zu wissen, wenn der Muskel verspannt ist, hilft dir eigentlich Bewegung, Bewegung, nochmal Bewegung und Wärme. Und da brauchst du nicht sofort zum Arzt gehen. Dieses Wissen ist nicht vorhanden und im Grunde immer nur Panik im Kopf, Rückenschmerz, gleich Bandscheibenvorfall, gleich morgen operiert, übermorgen querschnittsgelähmt oder umgekehrt. Und ja, die kommen eigentlich in Panik und sagen, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich humpel so oder morgens ist mein Rücken so steif, ich kann mich kaum aufrichten am Waschbecken und immer ist es die Bandscheibe, die damit in Verbindung gebracht werden. Aber wenn man morgens beispielsweise diesen Anlaufschmerz hat, wenn man schlecht aus dem Bett herauskommt, dann ist das in der Regel ein Verschleiß der kleinen Wirbelgelenke, der Scharniere der Wirbelsäule. Und wenn ich das weiß, verhalte ich mich auch gleich ganz anders und nutze dann bestimmte Übungen, die man durchführen kann, komme auch durch Wärmeanwendung, durch eine heiße Dusche eigentlich dazu, das zu entspannen. Und gleichzeitig muss man lokal mit Massagen, mit Akupunktur oder auch mit Einbringen von Lokalanästhetika Abhilfe schaffen oder eben auch durch spezielle Medikamente eine Zeit lang.
Herr Grönemeyer, Sie wollen mit Ihren Büchern dazu beitragen, dass Patientinnen und Patienten eben solche Alltagskrankheiten oder sehr häufige Krankheiten besser verstehen können. Die Funktionen von menschlichen Organen aber sind sehr komplex. Warum muss ein Patient wissen, was ein Herz ist?
Wenn er weiß, wie das Herz funktioniert, wenn er auch weiß, dass das Herz verbunden ist auch mit unserem gefühlten Leben, dass Herz und Seele zusammengehören, dann begreift er auch, dass bestimmte Situationen dazu führen können, dass eben das Herz unter Dauerstress gerät und dass Dauerstressbelastungen dazu führen können, dass beispielsweise sich die Herzkranzgefäßverkalkung breit macht oder dass möglicherweise das Herz eben auch so krankhaft reagiert, dass es zu Herzrhythmusstörungen kommen kann in bestimmten Situationen. Oder wenn ich das auf den Rücken übertrage oder auf die Gelenke, dass es dann solcher chronischer psychischer Stress dazu führen kann, dass sich eben die Organe verändern oder dieser psychische Stress, dieser negative Stress auch auf den Magen schlägt, Magengeschwüre entstehen können oder wie wir es im Moment haben, eine Zunahme von Sodbrennen entsteht. Das ist eine erschreckende neue Volkskrankheit, die sich da breit macht. Diese Zusammenhänge sind aber so wichtig, weil ich dann auf der einen Seite mich mehr um mich selbst kümmern kann, auf der anderen Seite eben Arztbesuche reduziere, weil ich eben auch weiß, was kann ich selbst tun, und auf der anderen Seite mich auch entsprechend anders verhalte.
In Bezug auf die Rückenschmerzen, die Sie ja ansprechen und die als Volkskrankheit gelten, da sagen Sie eben, die wären zu 80% vermeidbar. Es ist auch eine Frage der Haltung, von schlechter Haltung, von Bewegung. Oft hätten Rückenschmerzen mit Angst oder mit Depressionen zu tun. Darüber wird aber kaum gesprochen.
Die Wirbelsäule ist eigentlich unser zentrales Halteorgan, sowohl körperlich als auch psychisch, emotional. Denn in dem Moment, wo wir unter Druck geraten, wo wir Aggression erleben, gehen wir in eine Abwehrhaltung, gehen in eine Anspannung hinein. Die Muskulatur wird im Nacken zusammengezogen, man geht in Deckung oder man bereitet die Arme vor für einen Boxkampf oder Verteidigung und Gesäßmuskulatur, Sprungmuskulatur wird genutzt, um wegspringen zu können. Und wir verharren eigentlich in diesem Zustand. Und dann, wenn dieser Zustand chronisch wird, kommt es eben dann zu den Veränderungen des kleinen Gelenke, Blockade der kleinen Scharniere und dann ein Verschleiß der kleinen Scharniere hin zu einer Arthrose oder die Bandscheibe, die rausgedrückt wird. Und deswegen muss ich eigentlich die innere Haltung genauso wie die Fehlhaltung, wenn ich jetzt den ganzen Tag vorgebeugt sitze, den Nacken runternehme, den Monitor nur unten stehen habe, wie häufig in den Geschäften, wenn die Kassiererin dran sitzt und abends über Nackenschmerzen berichtet und hat dann gleichzeitig noch Stress oder Angst vom Verlust des Arbeitsplatzes, ja dann haben wir auf einmal den Klassiker, dass sich daraus eben die Rückenerkrankung bildet. Wenn ich aber die Zusammenhänge kenne, dann weiß ich, dass Wärme, Bewegung und Veränderung der körperlichen Haltung, aber auch der inneren Haltung dazu führen kann, dass ich eigentlich das Problem auch selbst mitlösen kann und nicht jetzt auf ärztliche Hilfe erstmal angewiesen bin, sondern erstmal auf meine eigene ärztliche Hilfe angewiesen bin. Paracelsus, ein Arzt, der vor mehreren hundert Jahren gelebt hat, hat immer gesagt, du selbst, Mensch, bist dein eigener Arzt, du bist Chef im Ring, wir Ärzte sind eigentlich deine Gehilfen. Und das ist ein bisschen ja meine Vorstellung, auch mitzuhelfen, dass wir in diese Richtung auch marschieren, ohne dabei die Ärzte zu entmündigen, sondern einfach zu sagen, wir kommen hier mehr auf Augenhöhe und müssen gemeinschaftlich handeln.
Die Medizin hat heute in den Industrieländern zumindest ja viel mehr Krankheiten im Griff als früher. Viele Krankheiten sind, wenn auch nicht heilbar, so doch gut zu behandeln, zum Beispiel Asthma oder auch AIDS bei uns. Viele operative Eingriffe sind heute mit kleineren Schnitten möglich. Trotzdem fühlt sich ein großer Teil der Bevölkerung nicht wirklich gesund. Ist das alles nur eine Frage der Einstellung?
Ich glaube, dass wir viele Momente im Leben haben, das fühlt eigentlich jeder, wo er sich schlapp fühlt, wo er sich überlastet fühlt. Und wir leben in einer Konsumgesellschaft, in der immer mehr Angebote vorhanden sind und wir können uns teilweise gar nicht entscheiden, was wir eigentlich tun und fühlen uns überlastet, genauso wie im Fernsehen. Wir haben hunderte von Programmen und parallel und wissen eigentlich gar nicht so richtig, uns zu orientieren. Und bei den Kindern ist es so, dass die bis zu 5 Stunden mittlerweile am Tag vorm Internet und Fernseher sitzen, also sich wenig bewegen. Und da Dinge gezeigt bekommen, die sie gar nicht verarbeiten können. Und da sind wieder Eltern, da ist die Schule gefragt, da ist natürlich die Erziehung gefragt. Und es ist auch der Sport gefragt. Bewegen, bewegen, nochmal bewegen. Also dieses durch Bewegung den Kopf freikriegen, durch Bewegung sich lockerer fühlen, durch Bewegung auch Aggressionen, die vorhanden sind, ja, zu beruhigen. Das weiß jeder, der Sport macht, dass er, wenn er das nicht jetzt übertreibt, einfach sich viel besser fühlt. Das ist eigentlich so eins der Rezepte, die ich gerne ja mit bewegen möchte. Es gibt von mir einen Ausspruch, turne bis zur Urne. Das heißt, ich wollte damit hinweisen, dass man eigentlich vom Babyschwimmen bis ins hohe Alter Sport machen kann. Dann hat man eigentlich schon Wesentliches getan und ist eigentlich viel mehr selbstverantwortlich. Und wenn man dann die Ernährung noch ein Stück weit mit im Blick hat, dann kann man schon sehr viel für sich selbst tun und auch diese Unruhe, dieses Überbelastetsein auch verändern.
Nun weiß man ja, dass Bewegung gut tut. Wir wissen auch einiges über Krankmacher, etwa dass Rauchen ungesund ist oder zu viel Fastfood fett macht. An der Information scheint es ja nicht zu liegen. Woran liegt es denn?
Ja, machen. Wir delegieren. Und so delegieren wir eigentlich auch unseren Körper dem Arzt beispielsweise. Wenn es dann so weit gekommen ist, dass wir unseren Bandscheibenvorfall haben. Übrigens haben immer mehr Kinder zwischen 10 und 16, 17, 18 einen Bandscheibenvorfall. In Deutschland 68% der Kinder haben mittlerweile Rückenschmerzen. 88% der Kinder zwischen 3 und 17 Jahren können nicht eine Minute auf einem Bein stehen. Das heißt, wir delegieren alles woanders hin und dieses Machen, ins Handeln kommen, das geht uns zunehmend verloren und da drückt es eigentlich dieses, ja, Anleiten zum Handeln und nicht nur zum bequemen Dasitzen. Wir haben das Wissen völlig richtig, aber wir können es auch umsetzen und dazu benötigt es den inneren Schweinehund zu überwinden, aber vor allen Dingen auch das Mitnehmen, Mitmachen in der Gemeinschaft.
Sie empfehlen den Leuten ja, sich mehr um sich selber zu kümmern und das Heft vermehrt selber in die Hand zu nehmen, auch eben im Sprechzimmer. Es geht nicht nur darum, jetzt eben Mängel zu beheben, wenn der Körper nicht mehr optimal funktioniert, sondern es geht mehr darum, eben einen individuellen Gesundheitsplan zu entwickeln mit dem Arzt oder der Ärztin. Was heißt es jetzt konkret bei Ihnen zum Beispiel? In einer Praxis im Ruhrgebiet. Wie entwickeln Sie da einen individuellen Gesundheitsplan?
Also ich beziehe bei uns eigentlich immer andere Disziplinen mit ein. Ich diskutiere, telefoniere mit dem Physiotherapeuten, mit dem Sporttherapeuten, Osteopathen, was man jetzt bei einer Rückenerkrankung tun kann, beim Rückenschmerz. Und es ist für mich ganz wichtig, dass der Patient eigentlich beispielsweise in die Rückenschule geht oder mit dem Sporttrainer langsam wieder in seinen alten Sport zurückgeführt wird. Oder wenn er keinen Sport bisher durchgeführt hat, dass er motiviert wird, bestimmte sportliche Aktivitäten zu bekommen. Und dann rede ich auch über die Ernährung, versuche natürlich den Menschen zu motivieren, ein Stück weit, wenn er beispielsweise Osteoporose hat, auch Kinder haben zunehmend doch schon Anzeichen von Knochenerweichung, dass ich ihm sage, also bitte pass auf mit Limonaden, pass auf mit Cola, da ist Phosphor drin, Phosphate drin, die ziehen den Calcium aus dem Knochen, erweichen den Knochen. Wenn du das machst, trink danach bitte 1 oder 2 Liter Wasser und bewege dich.
Wenn es jetzt in der Arztpraxis um Entscheide geht, um wichtige Entscheide, dann kann man ja sagen, im Idealfall entscheidet der Arzt zusammen mit dem Patienten gemeinsam über die angemessene Behandlung. In Großbritannien hat man offenbar Methoden entwickelt, wie man gut zu solchen gemeinsamen Entscheidungen kommen kann. Wie weit ist man da bei uns?
Zu wenig. Also in Deutschland haben wir doch noch immer die Konfrontation Arzt-Patient, der Arzt, dem man seinen Körper anvertraut und sagt, mach mich mal gesund. Das ist eigentlich so das, nicht wenig eigenaktiv, sondern mehr passiv. Und meine Vorstellung von einer zukünftigen Medizin ist schon, mit mehr Wissen, mit mehr Eigenverantwortung eben zum Arzt gehen. Auch sich vor dem Besuch beim Arzt 3 Fragen zu überlegen, die man auf jeden Fall beantworten lassen sollte. Die sind ja immer anders, aber die einen auf der Seele brennen, damit man nicht, wie ja häufig, wenn man nach 18 Sekunden unterbrochen wird, wenn man gerade anfängt zu erklären, dann trotzdem ja mit einer relativ klaren Vorstellung rausgeht aus dem therapeutischen Gespräch. Und wir haben auch die Situation, dass wir über 50% der Patienten vergessen haben, wenn sie aus der Arztpraxis rausgehen, was sie eigentlich für Medikamente bekommen und wie das wirkt. Auch da wünschte ich mir eigentlich mehr Aufklärung beim Arzt. Aber dann möglicherweise, wenn das die Zeit an der Stelle nicht ausreicht, noch vertiefend beim Apotheker zumindest.
Also wenn ein Patient, eine Patientin zu Ihnen kommt, dann ist der Idealfall, er oder sie hat einen Zettel dabei mit ein paar Fragen, die sie oder die er unbedingt geklärt haben möchte.
Ja, und das passiert auch bei mir. Also ich empfehle es auch meinen Patienten und die kommen auch so. Und dann haben wir mindestens 3 Fragen, die ich auch gerne beantworte. Das müssen wir lernen als Ärzte. Das ist manchmal unbequem und wir wollen ja schnell durchkommen auch und haben unsere Vorstellung. Aber mündiges Miteinander heißt auch zuhören können. Das müssen wir lernen, auch an den Universitäten, auch als Ausbildung bekommen, um dann eben auch entsprechend auf mehr Augenhöhe miteinander den Therapieplan festlegen zu können.
Andererseits gibt es zunehmend Patientinnen und Patienten, vor allem jüngere und gebildetere, die das Heft selbst in die Hand nehmen. Die machen sich dann im Internet kundig und konfrontieren den Arzt auch mal selber mit einer Diagnose, Do-it-yourself-Diagnose. Eine schottische Studie zeigt auf, dass nicht einmal die Hälfte der Mediziner Freude daran hat. Im Gegenteil, im Jargon spricht man dann vom Cyber-Hypochonder. Was sagen Sie dazu?
Ein riesiges Problem, ja. Das Internet verführt dazu, sich zu verlieren. Und wenn andere Medien auch ständig irgendwelche neuen Therapien als die Zukunftslösung propagieren, aber nicht sagen, das kommt erst in 20 Jahren, sondern sagen, das ist eigentlich schon so quasi da, dann ist der Patient in der Regel verloren. Und wenn er dann noch zum Arzt kommt und ihm sagt, so und so muss die Behandlung sein, dann sind wir alle überfordert, ich auch. Und dann lenkt das auch ab, weil wir müssen ja erstmal rausfinden, stimmt das überhaupt? Wir müssen eine Diagnose stellen. Dazu gehört es, dem Patienten zuzuhören. Dazu gehört es, den eben auch körperlich zu untersuchen. Die technischen Möglichkeiten sind eigentlich nur Unterstützung des eigenen Plans, den ich im Kopf entwickle. Ob es jetzt eine Röntgenuntersuchung, ein Kernspin ist, eine Laboruntersuchung, das soll mich ja eigentlich nur bestätigen oder irgendwas, was ich übersehen habe, dann auch nochmal herausarbeiten. Wir gehen aber anders vor. Wir reden zu wenig, wir untersuchen immer weniger körperlich und überlassen das den Maschinen wieder. Wir geben wieder ab.
Sie haben es schon angesprochen, Herr Grönemeyer, das medizinische Wissen hat sich ja auch vervielfacht. Man weiß heute mehr als früher. Sie sagen, es verdopple sich alle 5 Jahre, dieses Wissen. Ist dieser Zuwachs für Sie überhaupt zu bewältigen?
Also es ist eine dramatische Situation. Wahrscheinlich haben wir eine Wissensverdopplung mittlerweile alle 3 Jahre schon durch die ganzen neuen Erkenntnisse der Biotechnologie, Gentechnologie. Und ich glaube, dass wir auf der einen Seite uns fokussieren müssen auf bestimmte Erkrankungen mehr, so wie ich eben mehr rückenorientiert arbeite als Radiologe und als Mikrotherapeut und eben die kleinen, feinen Eingriffe eben auch in der Bandscheibe mache. Damit habe ich aber einen begrenzten Spielraum des Wissens und da kann ich mich vertiefen. Auf der anderen Seite brauche ich den Generalisten und der ist wichtiger denn je, denn er sollte den Patienten doch umfassend kennen, von der familiären Situation, von der beruflichen Situation, von dem gesamten sozialen Umfeld, um rauszufinden, ist jetzt eine Müdigkeit bei einem Patienten mehr das Signal, dass sich da ein Tumor anbahnt oder ist das einfach Überforderung oder drohender Verlust eines Arbeitsplatzes, der sich da anbahnt. So, das kann der Hausarzt und der muss ganz anders mit dem Facharzt wie mir kommunizieren. Ich kann diese Breite nicht haben, aber ich kann mir für den Röckern und in dem Beziehungsgeflecht sehr gut ein Bild machen und muss dann viel enger in der Zukunft zusammenarbeiten. Aber dafür muss auch das Gespräch, dafür muss auch die hausärztliche Versorgung ganz anders honoriert werden vom System. Dann geht es nicht anders, die technische Untersuchung viel mehr Geld für die Ärzte schaffen als eben das Gespräch. Dann darf es nicht sein wie in Deutschland, dass ein Hausarzt, der eigentlich einen Hausbesuch machen müsste, sich 3-mal überlegt, ob er zum Hausbesuch kommt, weil er dafür nur 16 Euro bekommt und der Geselle, der die Waschmaschine repariert, der kommt schon nur, wenn er angekündigt ist, das Doppelte oder Dreifache und dann entsteht dahinter noch eine ganz andere Rechnung. Da muss eigentlich das System ganz anders funktionieren und eben den Hausarzt, die Familienarzt eigentlich eine ganz andere Bedeutung zukommen lassen.
Wie kann ein Patient, eine Patientin merken, dass der Arzt nicht mehr auf dem neuesten Wissensstand ist?
Das ist schwierig. Das ist nur dann eigentlich zu lösen, wenn man auch zulässt, eine zweite Meinung sich zu besorgen. Das mache ich grundsätzlich, wenn es um Operationen, um schwerwiegendere Eingriffe geht, dass ich dem Patienten, auch meinen Patienten empfehle, sich doch bitte nochmal woanders schlau zu machen, zumindest aber mit dem besagten Hausarzt darüber zu reden. Denn das sollte eigentlich der Co-Pilot sein und mit ihm nochmal reflektieren, ob das richtig ist und möglichst vielleicht auch nochmal eine dritte Meinung hören. Und dann eigentlich immer unter dem Aspekt neuester Stand, ja, aber auf der anderen Seite auch Vertrauen. Und für mich ist eigentlich der Arzt der Zukunft so vorbereitet und so auch ausgebildet und bereit, mit dem Patienten sich auseinanderzusetzen, der eben sowohl als auch denkt. Der auf der einen Seite weiß, von leicht nach schwer, gibt es auch wunderbare Ansätze in den Naturheilverfahren. Der auch weiß, dass das die sprechende Medizin ein ganz wesentliches Element ist in dem ärztlichen Handeln und die technische Leistung oder ein Medikament eben auch nur Teil eines gesamten Therapieplans ist. Und wir müssen weg davon, immer nur zu glauben, nur das Neueste ist das Beste oder auch nur eine technische Untersuchung wird uns das Heil bringen oder eine Operation. Nein, Heilungsprozess heißt immer Ganzheitlichkeit und die passiert auf verschiedenen Ebenen, aber vor allen Dingen auch in der Eigenmotivation und dann eben auch in der zugewandten, fürsorglichen Medizin, die dringend notwendig wird in der Zukunft und auch den Kampf darum, dieses auch wirklich in unser System hineinzubringen, zurückzubringen, dort, wo es immer mehr rausrationalisiert wird.
Nun kritisieren ja aber auch viele Patienten, dass eben gerade dann, wenn sie im Arztgespräch ihr Leiden subjektiv schildern, dass sie dann wenig Gehör finden. Also dass sie da nicht gerade auf Ablehnung, aber auf gewisse Widerstände stoßen. Wie muss man sich das erklären?
Seitdem es die technischen Untersuchungsmöglichkeiten gibt, wird weniger der Körper untersucht. Durch technische Untersuchungsmöglichkeiten wird auch weniger miteinander gesprochen. Man gibt jetzt die Verantwortung immer mehr in Richtung Maschinen ab. Und es ist ganz wesentlich und deswegen auch so wichtig, dass man zumindest drei Fragen hat, die man auch dem Arzt stellt, dass man einfach Gehör findet, dass man freundlich, aber auch gezielt sich als Patient oder als Patientenorganisation dafür einsetzt, dass das auch stattfindet in der Zukunft. Denn das Gehör finden bedeutet ja letztendlich möglicherweise die Hälfte der Therapie. Wenn ich also weiß, was den anderen bewegt, wo er sonst noch Probleme hat, die er gar nicht schildern kann, könnte das ja schon zur Heilung beitragen, wenn ich an den Stellen, die mir da vorgetragen wird, auch helfe, bestimmte Knoten zu lösen.
Wenn sich jetzt Patienten darüber beklagen, nicht ganzheitlich genug betrachtet zu werden, was würden Sie sagen aus Ihrer Erfahrung als Arzt, was blenden die Ärzte am ehesten aus?
Das soziale Umfeld, das sehen wir eigentlich sehr wenig. Also wie lebt er? Was hat er eigentlich für ein familiäres, ein berufliches Umfeld? Wie sitzt er eigentlich am Arbeitsplatz? Ich kann mir ja noch so sehr über Nackenschmerzen Gedanken machen und sagen, okay, ich heile die jetzt mit Massagen und mit Akupunktur oder auch mit der Operation. Wenn er danach wieder in diese Haltung hineingerät, habe ich ja im Grunde nichts geschaffen, sondern ich habe für die vorübergehende Linderung des Patienten gesorgt. Mir geht es mehr darum, einfach in dieser Ganzheitlichkeit auch das Soziale zu sehen, auch das Psychische des Einzelnen, der ja auch durch das soziale Umfeld beeinflusst wird, eben auch mehr im Blick zu haben. Das ist ja das Problem von ärztlichen Handeln. Ja, wir laufen in vielen Volkskrankheiten ja hinterher. Deswegen für mich ja auch das Plädoyer, früher anzufangen, mehr zu wissen, mehr Eigenverantwortung und dann eben auch die Verantwortung des Arztes, auch sich um das psychosoziale Wohlbefinden des Patienten mitzukümmern. Und da vor allen Dingen ist der Hausarzt angesprochen.
Oft fehlt die Bereitschaft zum Gespräch und auch die Empathie, das Mitfühlen für den kranken Menschen im gesamten System, zum Beispiel in einem Krankenhaus, das ja auch reibungslos funktionieren muss. Was ließe sich da ändern?
Also als allererstes mal auf die Krankenschwester und den Krankenpfleger hören. Das ist für mich eigentlich ein wesentlicher Aspekt, weil die sind ganz nah an den Patienten dran. Die wissen teilweise viel mehr über die Geschichte zu Hause, über das, was dem Patienten gut tut, was ihnen nicht so gut tut. Das Zweite, den Patienten auch Ruhe lassen im Krankenhaus. Das heißt, das Fiebermessen vielleicht nicht dann machen, wenn er in der Tiefschlafphase ist, sondern ein bisschen verschoben, sodass man sich auch erholen kann. Vor allen Dingen, wenn man im Krankenhaus mit einer schweren Erkrankung liegt und nicht so behandelt wird, dass man eigentlich nach dem Krankenhausaufenthalt wieder Urlaub braucht, damit man mal endlich zur Ruhe kommt. Also da glaube ich, dass die Krankenhäuser sehr viel Angebote machen könnten, um Wohlbefinden und Rekreation und Kraft spenden. Das geht natürlich nicht, wenn ich nur die Kostenexplosion vor Augen habe und immer nur über Geld rede im Gesundheitssystem und nicht den Menschen im Mittelpunkt setze. Und gerade in Zeiten, wo wir ja Banken retten, die virtuelle Produkte in der Welt geschaffen haben und uns alle verführt haben, muss ich heute sagen, wäre es doch gut, vielleicht 50 Milliarden mehr ins Gesundheitssystem zu stecken, in eine andere Struktur hineinzustecken, damit wir Kraft bekommen, auch im Krankenhaus, danach in der Kommunikation mit dem niedergelassenen Arzt eine ganz andere Qualität bekommen. Dort ist die Schweiz aber weiter, als wir in Deutschland sind. Also die Verbindung zwischen stationärer und ambulanter Medizin funktioniert besser von außen gesehen, als wir das im Moment praktizieren. Aber Gesundheitswesen so verändern, dass also das Krankenhaus, aber auch dass die gesamte ärztliche Versorgung eigentlich mehr in Richtung Wohlbefinden geht, die Herstellung von psychischem Wohlbefinden vor allen Dingen, da hapert es doch noch.
Herr Grönemeyer, lange galten Ärzte ja als Halbgötter in Weiß. An diesem Machtgefälle zwischen Arzt und Patient hat sich schon etwas geändert. Es gibt massive Kritik eigentlich seit den 80er Jahren. Hat dieses Modell, auch dieses Gesprächsmodell ausgedient?
Wir haben immer noch eine starke Hierarchie und man geht doch leider immer noch in eine Duckstellung als Patient und geht auch mit Angst immer wieder ins Krankenhaus und auch zum Arzt. Aber es hat sich was geändert. Bei uns zum Beispiel im Institut gibt es bei mir keine weißen Kittel mehr. Also auch von Anfang an eigentlich dieses Miteinander, die Augenhöhe eigentlich mehr zu betonen, die Augenhöhe zwischen zwei Menschen. Aber da tut sich weltweit was, aber wir dürfen uns da überhaupt nicht ausruhen. Im Gegenteil, also wir müssen dort auf zwei Seiten arbeiten. Auf der einen Seite auf der Eigenverantwortlichkeit und Selbstverantwortung des Patienten. Auf der anderen Seite bei uns Ärzten eben mehr im Hinbewegen auf das partnerschaftliche Miteinander mit den Patienten.
Herr Grönemeyer, Sie machen sich auf Seiten der Ärzte für eine ganzheitlichere Sicht des Patienten stark. Sie sagen, ein Arzt müsse so gesehen auch Seelsorger sein. Warum?
Es gibt Extremsituationen, mit denen wir immer wieder konfrontiert sind, gerade beim schweren Erkrankungen, auch gerade in den letzten Phasen des Lebens. Und ich weiß, dass es immer noch Situationen gibt, wo einzelne Menschen völlig alleingelassen liegen und man sich abwendet noch im Moment des Todes. Und das ist für mich ein schrecklicher Zustand. Gut, es gibt Menschen, die entscheiden sich auch so, keine Nähe zu haben, sondern selbst auch andere nicht zu belasten. Dann muss man das auch respektieren. Aber ansonsten ist das bei vielen Menschen nicht so. Deswegen glaube ich, dass wir mehr lernen müssen, erstens mit unseren eigenen Ängsten umzugehen. Wir Ärzte haben auch Angst vor dem Tod. Das ist so. Und wir müssen auch diese Angst für uns selbst annehmen und versuchen, diese zu überwinden. Und von daher ist es wichtig, eben auch die Seele des anderen Menschen mit zu berücksichtigen und eben auch versuchen, in ihn hineinzuschlüpfen, also in den Gegenüber hineinzuschlüpfen und denken, wie empfindet er eigentlich diese Situation, die ja nicht nur körperorientierte Medizin sein darf, sondern ganzheitlich im Sinne Körper, Seele und Geist. Und wenn wir das schaffen, wenn wir auch eine Ausbildung schaffen, die Medizin auszurichten auf eine Behandlung zwischen Leben und Tod, wenn wir begreifen, dass Medizin ein Kulturgut ist. Kulturgut ist keine Geheimwissenschaft, sondern ein wesentliches Element, damit wir Wohlbefinden bekommen, damit wir unsere Gesellschaft weiterentwickeln können, dass wir das auch thematisieren in der Ausbildung, was nicht stattfindet. Ich habe darüber nie gelernt. Ich bin da nie mit konfrontiert worden. Ich bin auch nie mit Sterbenden in Verbindung gebracht worden. Und deswegen sind wir dann auch häufig sprachlos. Wenn wir das auch kultivieren und damit auch sagen, die Medizin gehört in eine Zukunftsgesellschaft hinein. Sie ist kein Kostenfaktor, sondern sie ist ein wesentlicher Bestandteil an gesellschaftlicher Weiterentwicklung. Ja, dann werden wir auch alle begreifen, dass Ärzte auch Seelsorger sind und dass die Zusammenarbeit mit den Kirchen ganz wesentlich ist. Aber da an die Kirchen dürfen wir nicht und an die Theologen oder auch Philosophen für diejenigen, die nicht gläubig sind, dürfen wir nicht die Seelsorge delegieren, sondern dann auch gemeinsam gestalten.
Sie schlagen vor, dass angehende Ärztinnen und angehende Ärzte eine bessere Ausbildung bräuchten und bekommen sollten. Die Kunst der Gesprächsführung etwa sollte aufgewertet werden. Die Universitäten in der Deutschschweiz bieten solche Kurse an im Fachbereich Medizin und auch in den Pflegewissenschaften. Also das heißt dann soziale und kommunikative Kompetenz zum Beispiel auf dem Lehrplan oder Kommunikationstraining für den klinischen Alltag. Ihre Forderung scheint bei uns zumindest teilweise erfüllt. Das würde doch darauf hinweisen, dass vor allem die jungen Mediziner und Medizinerinnen es dann mal besser machen.
Ja, ganz toll. Das kommt vermutlich auch aus der Palliativmedizin. Die Palliativmedizin entwickelt ja gerade solche Konzepte. Also Palliativ heißt ja ummanteln, ist in der Krebstherapie entstanden, sodass man den Menschen im Mittelpunkt stellt und dem eigentlich die verschiedensten Möglichkeiten auch der Versorgung zur Verfügung stellt und an der Stelle eben auch in der Ausbildung dieses auch berücksichtigt. Ich glaube, dass man mehr machen muss, dass die Philosophie dazugehört, das Aufstellen auch zwischen Leben und Tod, auch als philosophische Exkurs, sich auseinandersetzen muss, auch mit den verschiedensten Ansätzen der Kulturen und vor allen Dingen die Brücke schlagen zu den Kleinen, zu den jungen Menschen. Das heißt also auch die Schulen sehen, dort wo die Kleinen sich jetzt entwickeln und denen helfen, dass sie eine andere Verantwortung tragen in der Zukunft, mit einer ganz anderen Fröhlichkeit und Begeisterung ins Leben hineinstürzen und auch mit viel mehr Wissen auch ihr eigenes Leben ganz anders gestalten können, als wir es noch tun und damit eben auch unsere Gesellschaft in eine ganz andere Richtung weiterentwickeln helfen.
Sie hörten Dietrich Grönemeyer im Gespräch mit Sabine Bitter.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.